Guten Morgen miteinander. Es ist ein Privileg und eine Freude, hier stehen zu dürfen, in einer Gemeinde, in der wir uns zu Hause fühlen. Danke für euer Vertrauen. Und ich gebe mein Bestes als ein Botschafter, das Wort Gottes euch so treu wie ich kann zu vermitteln und versuche das auszulegen, was hier steht. Wir haben vorher das Kapitel 15 aus dem Johannesevangelium gehört, die ersten 10 Verse. Und es ist auch passend, dass Dieter vorher eine Analogie des Pflanzens und des Wachstums und des Fruchtbringens gebracht hat, weil darum genau geht es in diesem Text. Aber bevor wir in den Text eintauchen, möchte ich ein bisschen über den Kontext dieser Situation sprechen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Moment, den Jesus gewählt hat, um dieses Gleichnis mit seinen Jüngern zu teilen. Und zwar ist es am Abend des letzten Abendmahls in Jerusalem, und zwar nach dem Abendmahl. Während dem Abendmahl hat Jesus die Füße all seiner Jünger gewaschen und hat mit ihnen das Brot gebrochen und den Wein getrunken, von dem er gesagt hat, ich werde diesen Wein nicht mehr trinken, bis ich bei meinem Vater mit euch sein werde. Aber auch hat er gesagt, dass ihr seid rein, aber nicht alle. Und da meinte er Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, der ihn dann für 30 Stück Silber verraten hat. Und als er das sagte, damals beim Abendmahl den Jüngern, wussten sie nicht genau, wen er meinte. Herr, wer ist es, der dich verraten wird, fragten sie. Weil es war für sie nicht klar. Die äußere Haltung aller Jünger war, wie wenn sie wirklich treue und wahre Jünger Jesu waren. Aber Jesus wusste, wer es war, weil er in die Herzen seiner Jünger sehen konnte. Und sagte, dem ich den Bissen gebe, der wird mich verraten. Und das war Judas Iskariot. Und die Jünger, jetzt die 11, nicht mehr die 12, waren wahrscheinlich ein bisschen zerrüttelt, weil sie dachten, okay, wir waren für 3 Jahre mit dir unterwegs und was bedeutet es wirklich, in Christus zu sein? Was bedeutet es, wahre Gemeinschaft mit Jesus zu haben? Die Hoffnung auf ewiges Leben. Dieser Text, muss ich sagen, als ich noch jünger war, war ein sehr herausfordernder Text, weil er unterscheidet klar zwischen wahren Nachfolgern Jesu Christi und falschen Nachfolgern von Jesus Christus. Wer wirklich in ihm bleibt und wer die Hoffnung auf ein ewiges Leben hat, die Hoffnung auf Gemeinschaft mit dem Vater und wer nicht. Jesus spricht auch hier ganz klar, dass wer nicht in ihm bleibt, der hat nicht die Hoffnung auf ewiges Leben, sondern der wird verbrannt, was eine Analogie ist für eine Ewigkeit in der Hölle. Und das ist kein einfaches Thema. Und darum wollte ich diesem Text ein bisschen auf den Grund gehen und den euch heute weiterbringen. Genau. Wahrscheinlich war es dunkel. Sie waren auf dem Weg zum Garten Gethsemane und Jesus brachte dieses Gleichnis. Gehen wir zum Text, zu den ersten paar Versen. Und zwar sagt er hier, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Hier spricht er vom Fruchtbringen, wie wichtig es ist, Frucht zu bringen, wenn wir in Jesus sind. Das ist ein Thema, das wir schon am Anfang des Neuen Testaments hören, und zwar in der Verkündigung Johannes des Täufers. Johannes der Täufer bereitet den Weg für Jesus. Er ist die Stimme in der Wüste, die ruft in der Wüste und den Weg des Messias bereitet. Und zwar sehen wir in Matthäus Kapitel 3, in Vers 6 und 8. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das bedeutet, es geht nicht nur um eine äußere Bekenntnis oder um eine äußere Erscheinung, ein Jünger oder Anhänger Jesus zu sein, sondern es geht darum, was passiert im Herzen, wie ist das Herz verändert. Buße bedeutet eine radikale Umkehr, eine Erkenntnis, dass wir ohne Christus komplett verloren sind. Genau. Um Frucht zu bringen zu können, braucht es eine wahre Buße, eine radikale Umkehr. Aber um zu verstehen, wovon wir umkehren müssen, muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, wir Menschen werden in diese Welt geboren als Sünder, eine sündige Natur. Sünde ist alles, was gegen Gott und gegen seine Gesetze verstößt. Die Bibel spricht sogar davon, dass wir tot in unserer Sünde sind. Das Bild der Rebe, das ist das Bild der Reben, die keine Frucht bringen. Sie können keine Frucht bringen, weil sie tot sind. Doch wie kommt es dann, dass überhaupt irgendwelche Reben Frucht bringen können? Wenn alle Menschen tot in ihrer Sünde sind, wie kann das geschehen? Und zwar sehen wir hier weiter in Vers 3 und 4. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wenn man in Jesus bleibt, dann hat man das Leben und auch die Möglichkeit, Frucht zu bringen. Gott in seiner Liebe hat, als wir alle noch Sünder waren, Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Jesus ist Gott in Person, Gott in Fleisch und Blut. Und zwar hat er ihn auf diese Erde gesandt, damit er für unsere Sünden stirbt, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Doch das Geschenk Gottes ist das ewige Leben durch Christus Jesus. Und was ist das ewige Leben? Es ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer des Universums, der uns alle geschaffen hat, der von Anfang an da war und für immer hier sein wird. Es ist die Ewigkeit, in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Gott ist heilig und rein und gut. Bei ihm kann keine Sünde sein. Er ist die Liebe, die wahre Liebe. Und jetzt kann man sich fragen, wahre Liebe, wie kann es dann sein, dass Gott Menschen richtet und zulässt, dass es Menschen gibt, die in die Hölle gehen werden? Das ist darum, weil die Liebe das Böse nicht gutheißen kann. Die Liebe ist gerecht. Und darum braucht es einen Weg, der uns von unserer Sünde reinwäscht. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass jeder, der bekennt, dass Jesus Christus Herr ist und im Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet sein. Und das ist dann eine lebendige Rebe, die Frucht bringt und die wird gereinigt vom Weingärtner, von Gott dem Vater, damit sie noch mehr Frucht bringt. Reinigen heißt von Ungeziefer zu säubern, aber auch zu stutzen und zuzuschneiden, wie wir hier sehen. Jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und wenn wir uns vorstellen, wir sind die Reben und Gott stutzt uns zurecht, wenn wir in ihm sind, dann kann das, stelle ich mir vor, auch manchmal schmerzhaft sein. Wenn wir in Jesus sind und in ihm bleiben, ist es unser Ziel, ihm ähnlicher zu werden. Das heißt manchmal auch, dass es Sachen gibt in unserem Leben, die abgeschnitten werden müssen. Wenn wir in Jesus sind, wird Gott an unserem Leben arbeiten. Er wird uns führen und auch zurechtweisen, wie ein liebender Vater. Und wie können wir aber wissen, dass wir eine fruchttragende Rebe sind? Indem wir in ihm bleiben und sein Wort in uns. Und wie wissen wir, dass sein Wort in uns bleibt? Wir finden im ersten Johannesbrief ein paar Hinweise darauf, was es heißt, in Gott zu sein. Was es heißt, wirklich diese lebendige und ewige Hoffnung zu haben. Wer eine Bibel hat, der kann gerne den ersten Johannesbrief aufschlagen. Wir werden hier kurz ein bisschen verbleiben. Im ersten Johannesbrief habe ich ungefähr 8 Zeichen gefunden, die uns testen lassen, ob wir wahrhaftig in Jesus bleiben. Das erste ist der Wandel im Licht. Und zwar ist hier der erste Johannesbrief, das Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von all unserer Sünde. Wenn wir im Licht sind und im Licht wandeln, dann können wir Gewissheit haben, dass das Blut Jesu uns von unserer Sünde reinigt. Und wenn wir von Sünde sprechen, der zweite Punkt ist, wie ist unser Umgang mit Sünde? Wie sehen wir Sünde in unserem Leben und wie behandeln wir sie? Das ist Vers 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist wahrscheinlich die zentralste Botschaft des Evangeliums, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir umkehren, dass wir zu Jesus gehen, ihn um Vergebung bitten. Und hier verspricht er sogar, dass er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ein dritter Punkt ist, wie ist unser Lebenswandel? Wie ist unser Umgang mit den Geboten, die Jesus uns gegeben hat? Das finden wir in 1. Johannes Kapitel 2, Verse 3 bis 5. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Jesus sagt, bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Und wie bleiben wir in ihm? Indem wir seine Gebote kennen und uns an seine Gebote halten. Genau, das finden wir auch in unserem Originaltext. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Jesus hat das perfekte Beispiel für uns vorgelebt. Er hat das perfekte Leben gelebt, hat sämtliche Gebote Gottes befolgt, sodass wir in ihm ein perfektes Vorbild haben für unseren Lebenswandel. Ein Vorbild, an dem wir uns in jeder Situation orientieren können. Eine weitere Frage ist, wie ist der Umgang zu unseren Brüdern, unsere Geschwister im Glauben? Das sehen wir im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Doch wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Jesus sagt auch, kurz bevor er die Erde verlassen hat, dass die Jünger von der Welt erkannt werden sollen in ihrer Liebe füreinander, für den Nächsten, für die Gemeinde. Und dann ein weiterer Punkt ist, wie ist unsere Haltung zu der Welt? Das ist Vers 15 bis 17 im 1. Johannes Kapitel 2. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist auch eine Erinnerung daran, dass alles, was in dieser Welt ist, sei es die Arbeit oder die Natur, wird irgendwann vergehen. Doch alles, was von Gott kommt, sein Wort, seine Zuversicht, sein Versprechen und auch das Leben in ihm, das wird ewig bleiben. Und der sechste Punkt ist, bleibt die Wahrheit in uns? Das ist Vers 24 im 1. Johannes Kapitel 2. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Wenn wir uns zu Christus bekennen und in ihm bleiben für den Rest unseres Lebens, für alle Tage, die wir hier sind auf der Erde, dann haben wir die Zuversicht, das ewige Leben bei ihm zu haben. Und der zweitletzte Punkt. Üben wir Gerechtigkeit, üben wir uns in der Gerechtigkeit Gottes, das, was Gott gut und recht ist, was seinem Willen entspricht. Und das ist 1. Johannes Kapitel 3, Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Gerechtigkeit Gottes, dass wir nach seinem Willen streben und versuchen, seinem Willen zu folgen. uns dem anzupassen, was er in Jesus Christus uns perfekt vorgelebt hat. Und der letzte Punkt, das ist in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und zwar ist das das Zeugnis des Heiligen Geistes. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, in seinem Herzen und mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist und in seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der hat auch die Zuversicht des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist in ihm lebt. Diese 8 Bibelstellen, die ich euch vorgelesen habe, die helfen uns, uns selbst zu prüfen und zu sehen, wo stehen wir. Haben wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben? Sind wir wirklich mit Jesus Christus verbunden? Oder sind wir nah bei ihm, aber doch nicht mit ihm verbunden? Prüft euer Herz, jede für sich, und testet, ob ihr im Glauben steht. All dies ist dazu da, dass wir Gewissheit haben können, was auf unser Leben zutrifft. Denkt darüber nach, was eure persönlichen nächsten Schritte sein wird. Die Zuversicht in Jesus ist eine ewige Hoffnung. Und ganz wichtig, Jesus hat das nicht gesagt, um die Jünger zu entmutigen. Das Gegenteil. Er hat gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jesus Christus ist unsere Freude und unsere Freiheit. Wenn wir in ihm bleiben, dann haben wir die Freude, haben wir die Hoffnung. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist der wahre Weinstock und in dir ist das wahre Leben. Und nur in dir können wir Frucht bringen. Herr Jesus, zeig du uns auf, wo unser Herz steht, in welche Richtung unser Herz geht. Ich bitte dich, dass wir immer mehr auf dich schauen dürfen, dass wir unser Leben an dir messen und an dich anpassen. Hilf einem jeden, dich zu suchen und dich zu finden, denn in dir ist das ewige Leben. Danke für deine Liebe und deine Güte, die du uns gezeigt hast. Ich danke im Namen Jesu. Amen.